Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Der Mensch. Wir reden jetzt 4 Wochen über den Menschen. Der Mensch ist etwas sehr Schönes. Man kann sich in ihn verlieben. Und der Mensch hat eine sehr problematische Seite. Und über diese problematische Seite geht es in dieser Predigtreihe. Diese Predigtreihe ist eine Fortsetzung von der Predigtreihe Eden, die wir vor 1,5 Jahren hatten. Wer sie nachhören will, kann das über unseren Podcast tun. Einfach auf der Homepage mal suchen, wo Predigten steht und dann ein bisschen runterscrollen. Eden. Da ging es um Genesis, also 1. Mose 1 und 2, die Erschaffung des Menschen. So, heute geht es mit Genesis 3 weiter. Und das Starke an diesen Texten, Genesis 1, 2, 3, aber auch danach, ist, dass Menschen, sagen wir mal, das ist jetzt sehr grob, sagen wir mal vor ganz grob 3000 Jahren, irgendwo da, die da lebten, glaubende Menschen, weise Menschen, Menschen, die Menschen kannten und Gott kannten, tiefe Wahrheit in diese Texte verpackt haben. Diese Texte sagen, so ist das mit dem Menschen und so ist das mit Gott und dem Menschen. Die Texte sind großartig, genial, einfach, entwaffnend, schlicht und wahr. Ich glaube, du hörst Gott reden, wenn du diese Texte, wenn du diesen Texten zuhörst. So, alle diese 4 Texte, die jetzt kommen, diese Geschichten, die erste kommt heute, die kennt, ich will mal fast sagen, fast jeder irgendwie, der im weitesten Sinne im christlichen Umfeld irgendwie mal war, ja, oder aufgewachsen ist. So, deshalb haben wir die Titel in so kleine Rätsel verpackt, in so Comic-Laute. Der Titel heute heißt Sst, Blop. So. Kennt ihr wahrscheinlich. Ich lese die Geschichte vor, und zwar nach der Luther-Übersetzung so Klassikertexte, so Klassikergeschichten, ja, die mag ich manchmal gerne in der klassischen Sprache. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten, und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, die gab mir davon den Baum und ich aß. Die Story geht eigentlich weiter, aber das ist viel zu lang, das würde viel zu lang, was ich dann dazu zu sagen hätte, deswegen ist hier der Cut. Die Frage ist heute, warum ist menschliche Existenz so zerrissen. Also so schön und so hässlich. In den Mensch kann man sich verlieben und er ist so furchtbar. Man kann sich in ihn verlieben und man muss vor ihm flüchten. Und wenn es einen alles kostet. Warum ist der Mensch, die Menschheit so? Und die Antwort dieser Geschichte ist nicht die, weil die ersten Menschen am Anfang einen verhängnisvollen Fehler machten. Und jetzt haben sie uns das böse quasi vererbt und es ist jetzt halt irgendwie dumm gelaufen. Wenn das schon die Antwort wäre, die diese Story zu sagen hat, dann könnten wir eigentlich echt wenig von ihr lernen. Außer das jetzt halt eben, ja. Die Antwort auf die Frage, warum sind wir so, hat in dieser Geschichte viel, 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 viel mehr mit dem zu tun, wie, also mit mir und dir zu tun. Die Geschichte beschreibt nämlich, wie das Böse so leicht in die Welt kommt. Und zwar immer noch, andauernd. Letzte Woche, gestern, heute Morgen vielleicht schon. Die Geschichte behauptet, so ist der Mensch. Und zwar immer noch. So war er. So wurde er, aber so ist er auch heute noch. Deshalb können wir von ihr lernen. So, also wir steigen jetzt ein. Übrigens an die Theologen unter euch, ich gehe jetzt mal davon aus, der ein oder andere hier studiert irgendwie Theologie oder Religion auf Lehramt oder irgendwie sowas. Ja? Dieser Mann, Klaus Westermann, ist der, dessen Auslegung ich ziemlich stark folge in diesem Text. Das war ein Professor in Berlin und Heidelberg. Das Bild lässt erahnen, wie lange es her ist, dass er Professor war. Ja? Also das ist ein halbes Jahrhundert her. Aber ich habe extra meinen Kollegen gefragt, nicht jetzt kürzlich, sondern damals, als wir die erste Reihe entwickelt haben, der jetzt gerade noch Theologie studiert und das ist, ich vor 20 Jahren, ich habe gesagt, er sagte, es ist immer noch der. Es gibt nichts Besseres seither, seit Westermann. Also ist ja auch immer schön, wenn etwas, was vor 40 Jahren gut war, immer noch gut ist. So, also auf den beziehe ich mich so ein bisschen. Das ist für euch anderen, könnt ihr vergessen. Erster Punkt lautet, also die Schlange. Schuld an allem ist die Schlange. Ich war im Urlaub in Irland gibt es keine Schlangen. Trotzdem habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie ein Ire beim Einparken absichtlich einen Italiener, das fand ich lustig, an die Stoßstange dotzte. Und der Italiener saß in seinem Wagen, also es war ein Wohnmobil, ja, das konnte der Ire vielleicht nicht sehen. Der konnte es nicht fassen, so. Der böse Ire. So. Der ging dann auch noch weg, so seelenruhig, holte sich sein Ticket, seine Freundin saß im Auto und mit dem Italiener, der da rumtigerte und guckte, was hier passiert. Also, das Paradies ist da drüben, trotz Schlangenmangel nicht. Warum also die Schlange? So, ihr könnt sicher sein, da steht nicht zufällig die Schlange. Also, wie wenn einer da gesessen hätte und schreibt jetzt diese Geschichte, so ist es sowieso nicht gewesen, dass da einer gesessen hat, da hat sie geschrieben. Das wurde vorher mündlich überliefert. Aber egal, als ob da einer sitzen würde, schreibt und sagt, Schatz, ich hab das Einhorn, das Böse, in die Welt kommen lassen. Oh, ist das gut? Und sie sagt, ach, nö, nimm doch lieber die Schlange. So war das nicht. Da steht nicht zufällig, Schlange. Also warum Schlange? Landläufig herrscht die Meinung, das ist zwar keine Antwort auf die Frage, aber landläufig ist die Meinung, die Schlange, das ist der verkleidete Teufel. Heißt immer noch nicht, ja, warum Schlange? Aber gut, das Böse schlechthin, der verkleidete Teufel. Und es stimmt, so wurde die Schlange später gedeutet. Allerdings muss man sagen, viel, 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 viel später wurde sozusagen die Schlange mit dem Teufel gleichgesetzt. Es stimmt auch, was die Schlange hier anrichtet, was da abläuft. Das ist von teuflischer Qualität. Das ist so fies, so schwer zu durchschauen, so fast zwangsläufig, wie es abläuft. So tragisch. Aber der Text selbst sagt überhaupt nicht, dass die Schlange der Teufel ist. Im Gegenteil, der Text sagt, die Schlange ist ein Tier wie jedes andere. Ist einfach ein Tier. Im alten Orient wusste man natürlich auch, Schlangen können nicht sprechen, ja. Also warum die Schlange? Die Schlange galt seit Menschengedenken in allen möglichen Kulturen als irgendwie ein geheimnisvolles, in manchen Kulturen als mythologisches Tier. Man schrieb ihr zum Beispiel Heilungskräfte zu, Lebenskräfte. Ja? Heute noch, als Kind habe ich mich immer gewundert, warum am Ärztehaus dieses Stab mit der Schlange? Ein paar Mal sind wir sicher, dass wir dorthin, ja, also mir geht schon wieder oder so. Warum die Schlange? So. Die Schlange, ja, also in der alten Mythologie Heilungskräfte. Aber sie produziert auch Gift. Sie hat die Macht zu töten, ganz leise. Sie beißt dich ein bisschen und du hast keine Chance. Nach ein paar Stunden bist du hin. Außerdem kann sie ihr eigenes Leben verlängern. Sie streift irgendwie ihre Haut ab und ist wieder wie neu. So, also, die Schlange galt als ein Tier von geheimnisvoller Klugheit. Hier steht, ohne dass aus der Schlange irgendwas Mythologisches gemacht wird, in dem Text hier, ne? Hier steht aber, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hat. Für uns ist das ganze Schlangending nicht so wichtig. Für uns ist wichtig, ein Tier, das Gott gemacht hat. Also jetzt erstmal hier kein Teufel, kein Gegengott irgendwie. Also das Böse kommt nicht irgendwie von außen rein. Sondern diese Story sagt eigentlich, das Potenzial zum Bösen liegt in der Schöpfung, die eigentlich gut ist, schon selbst drin. Also du kannst es ganz leicht im Menschen wecken sozusagen. Und wo es herkommt? Schweigt der Text. Wenn dann irgendwie aus der Schöpfung selbst oder wie? Und wenn es aber dann passiert, wenn es geweckt ist, dann ist es da. Und dann ist nichts wie vorher. So, also woher das Böse kommt, ist für mich und dich nicht wichtig. Oder anders gesagt, wer die Schlange ist, unwichtig. Kann alles Mögliche sein. Was da passiert, das ist wichtig. Was die Schlange macht, das ist wichtig. Wie sie das macht. So, hören wir dem Dialog zu. Die erste Frage der Schlange. Und ich glaube, dass wir davon lernen können, wie passiert eigentlich das Böse heute noch in meinem kleinen Leben und großen? Die erste Frage der Schlange: Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Sollte Gott sowas gesagt haben? Das ist eine ganz harmlose, sehr am Wohl des Menschen interessierte Frage. Gott hat euch verboten, von all den schönen Früchten hier zu essen? Das kann doch nicht sein. So ist Gott doch nicht. Hey, das kann nicht sein. Also die Schlange setzt das in die Welt und verneint es gleichzeitig. Na, so ist doch Gott nicht. So, oder doch? Schwingt so mit. Also das Böse beginnt sozusagen mit der Frage, ob du nicht doch eigentlich ein bisschen mehr verdient hättest oder so. Ob das nicht eigentlich zu wenig ist. Und dabei verzerrt diese Frage bewusst, aber eigentlich durchschaubar, die Wirklichkeit. Ne, weil die Wirklichkeit war, Gott hat das alles erlaubt. Er sagt, also in den Texten vorher, ne, esst von allem, greift zu, alles für euch, haut rein. Bis auf diesen einen Baum, da ist die Grenze, aber sonst. Und diese kleine Grenze, da macht die Schlange jetzt alle Bäume draus und sagt gleichzeitig, das kann doch nicht so, so ist Gott doch nicht, oder? So, also sozusagen ein absurder Gedanke eigentlich, aber wäre es ein Film, wüsstest du jetzt schon, oh, ich ahne, das geht nicht gut. Denn dieser Gedanke, der setzt sich schon in der Frau fest. Dieser Gedanke, ich glaube, den kennst du auch, könnte es sein, dass mir was vorenthalten wird? Könnte es sein, dass das Glück noch größer ist? Das eigene wird schon ganz klein, während du das denkst. Also die Story weiß sozusagen, das Böse im Menschen entsteht in der Regel an seinen Bedürfnissen, an dem, was er will. Der Mensch ist nicht böse von Lust, weil er Lust hat auf böse sein. Jedenfalls normalerweise nicht. Das gibt's schon, ich weiß das. Das ist krank. Böses aus Lust am Bösen. In der Regel, also hätte die Schlange gesagt, weißt du was, Eva? Eva heißt sie da übrigens noch gar nicht, aber ist jetzt egal. Wie wär's mal mit Adam verhauen? Würde das nicht Spaß machen? Ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Sie packt sie bei einem Bedürfnis. Dem Bedürfnis auf, ich sage jetzt mal platt, Glück. Die destruktive Tat entsteht in der Regel in uns, weil wir durch sie etwas bekommen, was wir wollen. Was uns sonst vorenthalten werden. Und dass wir das wollen, das ist nicht böse. Das ist einfach menschlich. Gott sagt ja, ja, alles für euch. Aber jetzt wächst da an dieser kleinen Grenze sozusagen die Unzufriedenheit und der Hunger. Also, wie passiert das Böse, ja, in unserem kleinen Leben? Das ist ja die Frage. Wie passiert das eigentlich? Wenn man weitergeht, sagt man ja, erstmal läuft es so ab, wir reißen uns zusammen. Das macht die Frau auch. So triebgesteuert sind wir ja nun nicht, ja, dass uns jemand irgendwie den Apfel dahin hält, die Frucht, und wir können schon gar nicht anders als stürzen uns drauf. Nee, die Frau verteidigt Gott erstmal. Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, sodass sie nicht sterbet. Verteidigung. Nee, so ist das gar nicht, hey. Uns geht's gut. Wer den Text wirklich gut kennt, dem fällt schon was auf. Und wäre es ein Film, dann würdest du jetzt ganz sicher sein, ah, gleich kippt sie um. Sie stellt die Sache richtig, so, aber sie übertreibt. Rührt sie nicht an, den Baum. Rührt ihn nicht an, hat Gott nie gesagt. Und da steht auch nicht zufällig da, Abschreibfehler oder irgendwas. Nee. Hat Gott nie gesagt. Westermann, dieser Ausleger da, der schreibt, als ob sich die Frau selbst noch eine schärfere Grenze setzt, als sie eigentlich ist. Ich will das mal übertragen auf uns. Ja? Da ploppt ein Gedanke in dir auf. Sagen wir mal, der Gedanke, könnte diese Quittung einreichen, obwohl ich die Ausgaben eigentlich nicht hatte. Aber die Quittung habe ich jetzt. Könnte ich machen. Oder es ploppt der Gedanke auf, du liest gerade eine Mail, ja, und du denkst, diese blöde Kuh. Ich wüsste, wie ich kontern könnte. Eine Mail ans Team und die wissen, was ich weiß. Und dann wollen wir mal schauen, ob sie so weitermacht. Ploppt dieser Gedanke auf. Oder es ploppt der Gedanke auf, oh, sie oder er wird auch da sein. Sollte ich vielleicht vorher noch duschen. Und mir einen charmanten Spruch überlegen, weil nett sein zu jemandem ist ja noch lange nicht fremdgehen. Also ploppt so auf. Was machen wir dann in der Regel? Da ist etwas irgendwie verlockend, aber wir wissen schon auch, nicht okay. Was wir machen ist, denk nicht mal dran. Das ist das, was Eva hier macht. Rühr diesen Baum nicht an. Hat Gott nie gesagt. Rühr die Quittung nicht an. Diese Mail, schreib diese Frau. Ja? Und wir Menschen sind fähig dazu, uns selbst Grenzen zu setzen, sozusagen innerlich auf Distanz zu der Möglichkeit zu gehen. Besser, zur Sicherheit. Ja, auf der Party am besten großen Bogen. Am besten heute nicht mehr einen Rechner setzen oder so. Erstmal den Wut verdampfen lassen oder so. So, das können wir. Das ist nur eine wackelige Sache. Es braucht nicht so viel und wir sind wieder bei dem Gedanken. Und jetzt, ich glaube, bis hierhin würde das alles noch gut gehen. Jetzt fährt die Schlange das eigentliche Geschütz auf. Und das ist das, was die Frau kippen lässt und dem sie nicht widerstehen lässt und von dem ich glaube, dass wir ihm auch nicht widerstehen können. Und von dem sozusagen die biblische Gesamtmessage ist, das ist die Wurzel des Bösen. Oder das ist Sünde, um es mal beim Namen zu nennen. Ja, also jetzt kommen wir zum Eigentlichen, womit man den Menschen verführen kann. Die Schlange sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ich weiß nicht, ob du jetzt da drin schon was total Verlockendes siehst. Ich erkläre es gleich. Aber erstmal ist das ehrlich gesagt zum ersten Mal hier aufgefallen, dass die Schlange nichts als die Wahrheit sagt. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Und das stimmt. Sie ist dann davon und sie stirbt nicht. Erstmal. Und sie stirbt nicht. Das hätte sie eigentlich erwartet. Dann sagt die Schlange, Gott weiß, euch werden die Augen aufgetan. Stimmt. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Stimmt auch. Weil hier ist nicht gemeint, ihr werdet sein wie Gott und außerdem werdet ihr wissen, was gut und böse ist, sondern dieses, dass ihr wisst, was gut und böse ist, das in dem seid ihr dann Gott gleich. Also so wie Gott könnt ihr dann selber wissen, was gut und böse ist. Also ich fand das krass, sie verführt die Frau mit der Wahrheit. Sie verschweigt natürlich etwas, ne? Aber was sie sagt, ist erstmal irgendwie einfach wahr. Der Mensch wird tatsächlich was bekommen, was er noch nicht hat. Und ich behaupte, es ist etwas, worauf du und ich und die Menschheit heute sehr stolz ist. Was wir vielleicht auch nicht mehr hergeben würden. Das wird der Mensch bekommen, nämlich das Wissen um Gut und Böse. Klingt jetzt vielleicht komisch. Gemeint ist, und dann klingt es verständlicher, das Wissen, was gut und schlecht für uns ist. Also hier ist gar nicht so sehr das moralisch gemeint, sondern was gut ist für uns und was schlecht ist für uns. Also eigentlich Selbstbestimmung. Das ist es, dem die Frau nicht widerstehen kann. Du wirst selber wissen, was für dich gut und was für dich schlecht ist. Du wirst mündig, du wirst erwachsen, du wirst weise, du wirst klug. Du kannst dein Leben selber meistern und darin bist du dann dein eigener Gott. So, und das ist wahr, die Schlange lügt nicht. Ich fand das krass, die Schlange lügt nicht. Es wird tatsächlich passieren, sie verschweigt nur etwas. Sie verschweigt, dass das nicht nur Segen, sondern auch ein Fluch ist. Und dass das letztlich tatsächlich doch den Tod im Schlepptau hat. Das sagt sie nicht. Vielleicht weiß sie es noch nicht mal. So, und diese Schlange tut noch was. Sie sät mit der Wahrheit Misstrauen gegen Gott. Er weiß das. Und er sagt es euch nicht. Ich meine, was ist denn mit dem los? Er weiß es und er will, dass ihr es nicht wisst. Ich sag's nur. So. Komisch. Also die Schlange zaubert mit der Wahrheit eine Lüge über Gott in ihre Seele. Und die Lüge lautet, man kann ihm nicht trauen. Man kann ihm nicht trauen. Das ist der Bruch zwischen Gott und Mensch. Man kann ihm nicht trauen. Und deshalb nennt das Neue Testament übrigens dann die Verbindung, die wiederhergestellte Verbindung zwischen Gott, also die Verbindung dieses Bruches, Vertrauen. Glaube ist im Neuen Testament nichts anderes als Vertrauen. Das ist die Wiederherstellung. Also der Bruch ist Misstrauen. Ein Christ ist ein Mensch, der Gott wieder vertraut, könnte man sagen. So, aber hier geht es um den Bruch. Und ums Menschsein, ich finde, ja, so ist der Mensch. So ist er. In uns steckt die tiefe Gewissheit, dass wir in Sachen Glück eigentlich nur uns selbst trauen können. Du kannst nicht darauf vertrauen, dass ein anderer dir das gönnt oder schenkt. Und irgendwie wollen wir das auch gar nicht. Würden wir das wieder eintauschen gegen unwissend zufrieden sein? Ich glaube nicht. Wir wollen mit sehenden Augen leben. Wer weiß, was da noch an Glück zu finden ist, was an Möglichkeiten, an Leben. Ich meine das gar nicht sarkastisch. Ich meine, ja, so sind wir doch. Und wenn ich Gott in dieser Sache nicht vertrauen kann und anderen Menschen natürlich eigentlich auch nicht, ja, dann muss ich in Sachen gut und schlecht für mich mir vertrauen. Und das ist doch logisch. Und ich finde, diese Story sagt, ja, das ist logisch. Und es ist die Wurzel des Bösen in der Welt. So, plopp ist der nächste Punkt. Plopp. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Das ist das Verlockende. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Also diesen Gedanken, klug werden, den kann sie nicht widerstehen, das will sie. Und jetzt kommt es zur Tat, sozusagen zur eigentlich bösen Tat, obwohl das eine ganz kleine Tat ist. Einfach nur plopp. Mehr ist das ja nicht. Ich will deswegen zu dem Punkt auch gar nicht viel sagen, damit ihr euch vielleicht ein bisschen merken könnt, die Tat selbst ist meistens total fix getan. Eben noch hast du gezögert und gesagt, denk nicht mal dran. Und jetzt hast du schon getan. Oder gesagt. Meistens, ich glaube, allermeistens die Worte gesagt. Und du kannst es nicht mehr zurückgängig machen. Und das, was du da getan hast, war ganz leicht. Das war auch irgendwie verständlich. Ich meine, du bist ein Mensch. Manchmal passiert es im Ärger, ja. Oder im Überschwang. Oder einfach unüberlegt, oder wie auch immer. Also, plopp einfach. 5 Minuten später bist du vielleicht überrascht oder 5 Jahre später, was für scheiß Auswirkungen das hat, diese kleine Sache. So, noch ganz kurz zu dem Mann, dem Dödel, ja, der daneben steht die ganze Zeit daneben. Denkt man ja, wenn man den Text liest, den vergisst man ja, ne? Der steht die ganze Zeit daneben. Und macht mit. Also, falls ihr mal hören solltet, Eva habe Adam zur Sünde verführt. Pff, steht nichts davon hier. Ist überhaupt nicht nötig. Der macht halt so mit, jo. Die Mitmacher sind bei der Ausbreitungsstrategie des Bösen sozusagen genauso wichtig wie der Ersttäter. Na, Ersttäter heißt was anderes. Der zum ersten Mal, der Erste, ja? Der anfängt. Okay, wir gehen schon weiter, weil diese Tat, meistens ist die ganz klein, tatsächlich. Man muss nicht viele Worte machen. Das macht es ja so schwer vermeidbar, das Böse. Dass das so eine kleine Sache ist. Also ich glaube, wir haben uns alle im Griff, heute nichts mehr Größeres, Schlimmeres anzurichten mit Waffengewalt. Aber ob wir es im Griff haben, bis heute Abend niemand mehr mit Worten zu verletzen. Also das Kleine, oft. Ich glaube auch, das ganz Große besteht wahrscheinlich aus vielen kleinen einzelnen Dingen, die alle für sich genommen relativ leicht waren. Gut, aber letzter Punkt heißt einfach, so. Wie schmeckt das Böse? Wie schmeckt das Böse? In der Regel erstmal ziemlich gut. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Fühlt sich erstmal gut an. Fühlt sich vielleicht zum Beispiel gerecht an oder einfach schön oder verdient oder so. Es fühlt sich gut an. Und dann passiert das, was die Schlange gesagt hat, was passiert. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Könnte man jetzt vielleicht so darstellen. und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Nackt. So, dieses kleine Wort ist jetzt noch wichtig, weil es kommt tatsächlich sehr oft im Text vor. Der letzte Satz in Kapitel 2, also vor der Story, die ich vorgelesen habe, der heißt so ungefähr, dass die beiden nackt sind und dass sie sich trotzdem nicht voreinander schämen. So, und jetzt aber tun sie das. Das heißt, der Unterschied von vorher und nachher besteht in diesem Nacktsein. Oder dass sie es bemerken. Also in der Scham. Ihnen werden tatsächlich die Augen aufgetan, die Schlange hat recht, sie erkennen, was gut und schlecht ist. Gott wird das übrigens, habe ich auch nicht vorgelesen, ganz am Ende des Kapitels bestätigen. Da wird er sagen, schaut, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Also Gott bestätigt das, ja, es passiert. Der Mensch sieht jetzt, und was er sieht ist, dass er selber, so wie er ist, nicht okay ist. Weil, dass er was zu verbergen hat. So, jetzt, man könnte vielleicht sagen, das Wissen um Gut und Schlecht bringt sozusagen das Urteil in die Welt. Das Urteilen, damit halt auch das Verurteilen. So, jetzt geht es hier natürlich nur am Rande, wahrscheinlich am Rande schon ein bisschen, auch um das Nacktsein an sich, ja, dieses Motiv. Ich habe vorher gesagt mal, ist jetzt nur am Rande, ja, könnt ihr gleich wieder vergessen, aber ich habe mal gesagt, wenn der Mensch selber wissen will, was gut und schlecht ist, das ist ja so ein bisschen wie Erwachsenwerden. Und im Prozess des tatsächlichen Erwachsenwerdens, ja, da passiert ja auch sowas, wo das Nacktsein plötzlich, also ein Dreijähriger hat kein Problem mit FKK, ich schon. Und der ein oder andere, ja, so. Also irgendwie ist da so in der Entwicklung, das hat irgendwie was damit zu tun. Manche sagen auch, hier kann man so ein bisschen den entwicklungsgeschichtlichen Übergang des Menschen irgendwie beobachten, ja. Vom frühen Menschen zum zivilisierten Menschen. Und da kommt halt irgendwie die Kleidung mit rein. Wir laufen heute nicht mehr nackt herum. Okay. Das nur am Rande. Der tiefere Sinn, der für uns wichtig ist, das Böse bringt die Scham in die Welt. Und zwar auch auf einer anderen Ebene. Dass wir uns voreinander verstecken müssen. Dass wir letztlich eigentlich auch ein bisschen oder viel Angst voreinander haben müssen. Und das ist so. Weil wir gut und schlecht unterscheiden können und weil wir urteilen können, können wir nicht mehr ganz ehrlich sein. Und ganz offen, niemand von uns kann das hier. Jeder von uns hat Geheimnisse. Jeder muss sich schützen. Jeder muss irgendwas auch verstecken oder viel oder wenig, wie auch immer. Also Privatsphäre, ja, ist deshalb ein Recht. Wir haben ein Recht darauf, weil wir das brauchen. So, aber darum ist halt auch zwischen besten Freunden oder Liebespaaren oder Familien oder was immer du dir ausdenken willst, darum ist zwischen allen irgendetwas schmerzlich Trennendes. Zwischen manchen wenig und zwischen anderen viel. So wenig später wird die Frau, wird der Frau gesagt, du wirst dich nach deinem Mann sehen, aber er wird dein Herr sein. Also ich sag's mal platt, das Patriarchat als Folge des Bösen. Folge des Bösen, meine Überzeugung. Also die Beziehung zwischen Mann und Frau wird nie mehr unbelastet sein, Freunde. Zwischen Einzelnen nicht, aber auch zwischen Gruppen nicht. So. Und dahinter kommen wir nie wieder zurück. Das ist das Tragische hier. Weil wir urteilen können und dann auch verurteilen. Und so sagt die Geschichte auch, die Beziehung zu Gott ist ebenfalls mit einem Schlag verändert. Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Gott schlendert da durch den Garten, ne? Und er findet seine Menschen nicht. Ach so, ich wollte hier die Trennung noch symbolisieren. Er findet seine Menschen nicht und er sagt, Adam, wo bist du denn? Und der hat sich versteckt, weil er Angst hat vor Gott. Er sagt, weil ich nackt bin. Das heißt, dass diese Feigenblätter-Sache, das hat offensichtlich nicht so hingehauen. Jedenfalls gegenüber Gott, klappt nicht. Fühlt sich immer noch schlecht. Und Gott ist entsetzt. In dieser Frage, finde ich, kommt der Schmerz Gottes rüber. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dir gesagt, dass du nicht in Ordnung bist? Wer hat dir gesagt, dass man sich vor mir versteckt, verstecken sollte? Du hast von dem Baum gegessen, stimmt's? So. Bricht tatsächlich die Geschichte in der Mitte ab. Woher kommt das Böse? Wie ist der Mensch heute? Warum sind wir so? Vielleicht merkt ihr jetzt am Schluss, dass diese Geschichte, ich finde, eine Ambivalenz deutlich macht. Gerade jetzt am Schluss. Denn irgendwie ist der Mensch tatsächlich klüger geworden. Klüger, selbstbestimmter. Er lebt jetzt mit dem Wissen um Gutes und Schlechtes. Gott ist entsetzt, aber ich bin mir fast sicher, dass wir es nicht wieder eintauschen würden, wenn wir ehrlich sind. Würden wir jemals das Wissen wieder zurücktauschen gegen die unbeschwerte Unmündigkeit? Wenn man das mal so sagen will. Ja? Ist da also, ich habe das Gefühl, die Geschichte sagt etwas, so sind wir. Und etwas in uns will das auch. Will das immer noch. Der Preis ist Scham und Angst und ein Riss zwischen Mensch und Mensch und Riss zwischen Mensch und Gott. Also wir wollen es, aber ja, wir leiden daran. Diese Ambivalenz. Die Story sagt, so ist das. So ist der Mensch. Und an dieser Stelle tritt das Böse immer wieder in die Welt. Ich fasse es nochmal zusammen. Es beginnt mit der harmlosen Frage, ob dir da nicht irgendetwas zusteht eigentlich. Ob da nicht dein Glück begrenzt ist. Damit fängt es meistens an. Und manchmal bist du stark genug und du sagst, denk nicht mal dran. Können wir Menschen. Manchmal erliegst du. Vor allem dann, wenn du große Chancen siehst, dass da etwas wirklich gut für dich wäre. Oder fair oder wie auch immer was. Und dann die Tat selbst, ganz klein, plopp. Und sie ist passiert. Und wenn sie auffliegt, zerstört es Beziehung zwischen Mensch und Mensch und wenn dir Gott wichtig ist, auch zwischen Mensch und Gott. Und wenn sie nicht auffliegt, auch. Weil du musst es verbergen. Und das Urteil sozusagen, das Urteilen, was daraus kommt, dass wir wissen, was gut und böse ist, das verseucht das Leben wie Gift. Und die Welt windet sich unter diesem Schmerz, dass wir nicht mehr ganz einander vertrauen können, nicht mehr ganz offen sein können. Und manchmal wirklich Grund haben, Angst voreinander zu haben. So. Die Welt windet sich unter diesem Schmerz. Viele, 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 viele Seiten später in der biblischen Story stirbt ein Mann an einem Kreuz und die, die ihn kannten und an ihn glaubten, sagten, er erleidet diesen Schmerz der Welt. Er erleidet den Schmerz der Trennung von Mensch und Mensch und Mensch und Gott. Und dieser Mann, sagen die, die ihn kannten und an ihn glaubten, war Gott selbst. Das ist Gottes Schmerz. Weil das, was in dieser Story da passiert, dieses Teuflische, was immer wieder abläuft, das ist unaufhaltsam. Unaufhaltsam, so ist die biblische Überzeugung. Immer und wieder passiert das, ihr könnt das nicht aufhalten. Selbst wenn du die Strategie der Schlange durchschaust, und vielleicht durchschaust du sie heute ein bisschen besser, wir erliegen ihrem Gift. Die Bibel ist da, muss man so sagen, echt pessimistisch. Sie sagt, das Böse wird gewinnen. Also oder auf diese Weise wird es gewinnen. Hat es gewonnen. Der Mensch ist großartig, ja. Liebenswert. Auch in dieser Story übrigens. Ich sage das jetzt noch, obwohl ich das nicht sagen wollte, um es nicht zu verlängern. Ich finde das rührend, wie Gott kurz drauf den Menschen aus Fällen Schutz macht. Im Grunde, es ist schlimm, was hier passiert ist, aber so könnt ihr nicht rumlaufen. Ja, kümmert sich schon gleich um sie. Okay, aber also die Bibel spricht mit großer Liebe vom Menschen, aber er ist gefallen. Also er ist zu unheimlich viel Menschlichkeit fähig, aber er wird das niemals, das was hier passiert, niemals abschaffen. Und dann sagt sie, nur so kann man dem Bösen die Kraft nehmen, indem man es vergibt und zwar ohne, dass es gut gemacht wird. Man kann das Gift der Schlange nur so neutralisieren, indem man den Menschen so sieht, als ob er es nicht getan hätte. Und indem der Mensch sich selbst so sieht, als ob er es nicht getan hätte. Ja? Aber er hat die Augen auf, er kann das nicht. Er kann das nicht. Das ist unmöglich für Menschen. Möglich für Gott, aber es tut verdammt weh. Und am Kreuz sieht man, wie weh das tut, den Menschen zu behandeln, als ob er es nicht getan hätte. Also wenn man das Verurteilen wieder aus der Welt schaffen will, dann erzeugt es diesen Schmerz. Man kann das, oder man nennt das auch Gnade. Ja? Das Schlechte sehen quasi und den Menschen trotzdem so behandeln, als ob es nicht da wäre. Und die Bibel sagt, durch Gottes Gnade kann es tatsächlich verschwinden, gelöst werden, vergessen werden. Und wer Gnade erlebt, der beginnt sozusagen Gott wieder zu vertrauen, wer Gottes Gnade erlebt. Und der beginnt sich selber wieder weniger zu schämen. Und der beginnt anderen öfter zu vergeben. Es geht. So. Das ist die christliche Hoffnung oder das christliche Wissen, dass das Böse nicht gesiegt hat, sondern dass es eigentlich schon verloren hat. Diese Geschichte hier zeigt nur das Dilemma, in dem wir stecken. Ja, wir können es besser verstehen. Aber das Neue Testament sagt, nur durch Gnade kommt ihr hier raus. Nur durch Gnade kommt ihr hier raus. Lass uns einfach noch 30 Sekunden still sein und dann spreche ich ein Gebet. Vater, manche von uns spüren diesen Schmerz, den ich gerade beschrieben habe, sehr deutlich. Und manche vielleicht in kleinen Dingen und andere in ganz großen. Ich will dir erstmal Danke sagen, dass du diesen Schmerz auch spürst und dass es dein Schmerz ist. Und ich sage dir Danke, dass du uns anschaust und uns anders siehst, als wir uns sehen. Und dass du uns anbietest, uns nicht zu verurteilen. Danke dir, dass deine Liebe zu uns tatsächlich mächtiger ist als das Gift. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir vertrauen zu können und einander mehr und mehr zu vertrauen und uns selber besser annehmen zu können, wie wir sind. Und ich bete für die Leute unter uns, die sich selber gar nicht mögen oder aus irgendwelchen Gründen dir überhaupt nicht vertrauen können oder echt schlechte Erfahrungen mit anderen gemacht haben oder wie auch immer, wo der Schmerz echt groß ist, dass du ihm begegnest und ihm zeigst, wer du bist und dass das keine Sackgasse ist. Und hilf uns dann in so kleinen Momenten, wo es plopp machen könnte, anders zu denken und das Zischeln zu entlarven und immer öfter Gutes zu tun, wo wir auch Schlechtes tun könnten. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.